Hab dich gefunden. Hast du noch nicht das neue Album gehört? Von den Aprontati Boys.
Nein.
In Bella Blue will ich nur eins und das bist du. Ich schick dir mein Video aus dem, von dem Konzert in München, wie die Leute abgegangen sind. Bella, Bella, Napoli.
Soll ich dich nochmal kurz alleine lassen oder? Willst du nochmal?
Nee, schön, alles
Nee.
gut. Darf ich jetzt nochmal in mein Pizzaschneckli reinbeißen?
Ja, letzter Bissen. Ich habe auch das letzte Stück Schokolade geschnabbelt. Jetzt kann's losgehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Monatslese. Wir sprechen heute über den April 2022, obwohl zugegebenermaßen schon Mai ist. Das muss man hier vielleicht kurz reinsneaken. Aber
Das müssen wir zugeben. So viel Ehrlichkeit muss sein.
so viel Ehrlichkeit muss sein. Wir sind Tina Lurz und Anne Sauer. Oh, jetzt der Esel, jetzt habe ich mich zuerst genannt. Wir sind Anne Sauer und Tina Lurz.
Ich finde es auch verwirrend, wenn du sagst, wir sind alle sauer. Da geht in meinem Kopf schon so viel.
Du
Jedenfalls gehört
bist
ihr.
Anne
Richtig.
Sauer und ich bin Tina Lurz.
Du bist auf jeden Fall zu nah am Mikro. Ist ja auch geil. Ich bin zu nah am Mikro und das ist. Okay. Gott, haben wir einen Clown gefrühstückt heute, gell? Ihr hört
Mal
auf jeden
wieder.
Fall wieder die Monatslese, der Podcast über Bücher und Feelings. Still. Feeling Game war strong in diesem Monat, muss ich sagen. Ich bin gespannt,
Ja.
was du so alles erlebt und gefühlt hast und vor allem natürlich, was du gelesen hast, denn das ist ja auch am Ende des Tages ein Buchpodcast. Nicht nur, aber auch.
Ja, das stimmt. Sollen wir denn vielleicht gleich mal beichten zu Beginn, Anne? Also ich nicht,
Ja,
du.
ich. Ja, ich lege hier mir die Beichte ab. Ich habe es nicht geschafft, das Monatsleserundenbuch für den April zu beenden. Ich muss aber auch zu meiner Verteidigung dazu sagen, ich habe von Anfang an gesagt, es wird ein schwieriges Unterfangen. Du
Ja.
hast dir nämlich ausgesucht von Angeline Bulley, Firekeeper's Daughter, erschienen auf Deutsch im CBJ Verlag, übersetzt von, sage ich jetzt auch noch dazu, wenn ich es finde.
Claudia Max.
Danke. Und dieses Buch hat netto, sage ich jetzt mal, so um die 530 Literaturseiten. Und ich habe ja gesagt,
Es ist ein Klopper, das stimmt.
es ist ein Klopper, das ist ja eh schon mal ungewöhnlich für dich. So. Ich habe
Oh
mich aber
ja.
trotzdem sehr gefreut, aber ich habe auch gesagt, das wird schwierig, weil ich eben im April 3 Wochen faktisch einfach weg bin und da auch bestimmte Bücher lesen durfte. Ich will nicht mehr so viel müssen sagen, lesen durfte, die ich aber für eine Veranstaltung Ende April gebraucht habe. So, die hatten halt einfach Vorrang. Deswegen hiermit die Beichte. Wir werden jetzt in dieser Folge nicht über dieses Buch sprechen, sondern in der nächsten Folge. Aber es gibt ein kleines Trostpflaster für euch, weil wir haben gesehen, dass einige von euch das schon gelesen haben und uns auch bei Instagram vertaggt haben, was wir natürlich super cool fanden. Aber wir haben uns da was Nettes ausgedacht für die Zwischenzeit. Ach, du darfst es verkünden. Ich
Ich
beichte und du
darf es
bringst die
verkünden.
guten Nachrichten.
Die guten Nachrichten gehen tatsächlich leider gar nicht raus an diejenigen, die es schon gelesen haben.
Nee.
Sorry. Sondern an alle, die es
Downer.
vielleicht doch auch noch lesen wollen, werden
Ja.
wir ein Gewinnspiel starten auf Instagram. Schaut da mal vorbei. Da gibt es nicht nur das Buch zu gewinnen, sondern noch ein kleines Paket mit dazu. Vielen Dank an den CBJ Verlag an dieser Stelle, die uns das zur Verfügung stellen. Und dann sprechen wir statt wie gewohnt im einen
Scusi.
Monat suchen wir es aus und im nächsten Monat sprechen wir darüber, einfach nach 2 Monaten drüber. Und deswegen muss auch diesen Monat die Auswahl aussetzen. Das passiert dann im Mai.
Richtig.
So, jetzt haben wir alles Organisatorische geklärt, glaube ich, oder?
Haben wir das? Haben wir das
Haben wir das?
geklärt? Das Buch ist auf jeden
Abgehakt?
Fall am Start. Ich lese es eifrig und freue mich auch schon auf die Diskussion. I have feelings
Ich will auch
about
fürs Protokoll hier anmerken, dass ich, die ich wirklich keine dicken Bücher mag, dann wirklich
it.
das. Aber es wäre auch peinlich gewesen. Ich habe es vorgeschlagen, ich hätte es auch. Ja. Also es wäre peinlich gewesen. Ich habe es gelesen, dachte auch, oh, das wird eng. Aber es wurde dann doch nicht eng, weil es sich tatsächlich sehr, sehr schnell lesen ließ, wie ich finde. Aber mehr dazu dann in der nächsten Podcast-Folge. Cliffhanger. Continued. Du.
Habe ich dazu einen Sound? Ich guck mal.
Komm du erst mal in mein Alter.
Naja. Ja, in diesem Sinne haben wir aber andere Dinge für heute vorbereitet. Aber ich fände es ja ganz gut, wenn wir mit unserer, ja, einer weiteren neuen Monatslesetradition weitermachen, nämlich mit der Eisbrecherfrage.
Ich habe zwei Eisbrecherfragen hier liegen vor mir auf unseren schönen Kärtchen. Wie immer aus dem Beherzt-Kartenset 90 Fragen, die verbinden. Zwei rausgesucht und du darfst dir jetzt eine auswählen. Du darfst linke oder rechte Hand sagen.
Ich bekomme keinen Tipp wahrscheinlich, ne?
Nö, die gehen in eine ähnliche Richtung.
Also bei links und rechts nehme ich die einzig richtige Antwort. Ich nehme links.
Okay. Da steht drauf.
May I regret it? I don't know.
Nö. Welchen Wunsch möchtest du dir bald erfüllen?
Ach, du guten Güten. Ich will Kampfsport lernen. Das war jetzt einfach.
Ach, geil. Witzig. Ja. Habe ich letzte Woche noch mit einer Freundin
Find
drüber geredet.
Richtig lustig.
Nee, ja, finde ich wieder mal ein absolut typischer Zufall für uns. Letzte Woche noch mit einer Freundin drüber geredet, dass ein Kollege von ihr, der auch Kampfsport macht, einen Selbstverteidigungskurs für Frauen anbieten möchte und sie da so ein paar Leute klar machen soll, die da mitmachen. Und da habe ich noch gesagt, yo, count me in.
Finde ich gut. Mit dem Unterschied bei mir im Kopf, ich sage bewusst nicht mehr Selbstverteidigung, weil es mich sonst in so eine, also ich weiß voll, was du meinst und ich habe das auch schon mal gemacht und ich finde es auch super cool. Also das war eine krasse Erfahrung. Aber ich will tatsächlich nicht Selbstverteidigung machen, sondern mir eine sehr sportliche Kampfsportaktivität suchen. Weil, also warum ist das ein Wunsch? Ich meine, die Frage ist ja eigentlich, also weiß ich nicht, da könnte man ja auch jetzt wieder so sehr viel größer denken, sage ich jetzt mal, ne? Aber tatsächlich habe ich in den letzten Tagen so gedacht, oh, ich habe da richtig Bock. Das hat mehrere Hintergründe. Der eine ist, dass ich ja aktuell nicht mehr so tanze, wie ich das gewohnt bin, was mir im Übrigen auch krass fehlt, das merke ich voll. Und ich will meinen Körper wieder nutzen sozusagen. Und der zweite Gedanke ist, dass ich es einfach, also in meinem heimlichen, nee, anders. Ich glaube ja, dass ich eigentlich in meinem nächsten Leben eine Superheldin werde. So. Ich will ja eigentlich in die Gang von Black Widow und Co. Und finde das einfach unfassbar cool, wenn Frauen kämpfen können. Ich finde das einfach krass attraktiv und cool und einfach nice. Und ich wäre gerne so unberechenbar. Also ich mag den Gedanken, durch die Straßen zu gehen, auch spätabends. Und dann kommt dann wieder der Selbstverteidigungsgedanke wieder dazu. Und zu wissen, ich kann mich verteidigen, aber ich könnte auch zuschlagen. Ich könnte auch einfach jetzt zuschlagen oder irgendwas, ne? So, nicht, dass ich das machen will, aber das Gefühl, glaube ich, hätte ich gerne. Genau, das Gefühl, dieses Wissen, ich kann das, das will ich, glaube ich, haben. Und da muss man natürlich mit anfangen, sonst passiert es nicht.
Ich wollte auch mal aus rein sportlichem Interesse mit Kickboxen anfangen, habe aber dann hier tatsächlich keinen Verein oder keinen Kurs irgendwie gefunden, der mir richtig getaugt hat. Deswegen habe ich das wieder sein lassen. Aber als dann da der Vorschlag kam von der Freundin, mir gedacht, das wäre doch auf jeden Fall was, ja. Spannend nice. Auch, weil du hattest ja in der letzten Folge schon drüber geredet, zumindest über die Veranstaltung, die Wut, Fallwickel. Die bleibt von Mareike Fallwickel, das habe ich jetzt auch im April gelesen, ohne da jetzt auch nochmal zu nah drauf einzugehen, aber das fand ich auch einen sehr, sehr starken Aspekt tatsächlich, der mir so gar nicht bewusst war, so dieses Frauen oder in dem Fall ja Teenagerinnen, die dann einfach mal gestandene Männer verprügeln, ausnocken. Und das finde ich irgendwie, fand ich einen Aspekt, über den ich noch nie nachgedacht habe.
Hast du auch einen Wunsch? Was ist dein Wunsch? Hast du was Philosophischeres als ich?
Nee, ich habe nämlich auch vorhin kurz drüber nachgedacht, was ich darauf antworten würde, wie immer. und habe dann auch gedacht, nö, nimmst du einfach was Banales. Oder was heißt banal? Ich wünsche mir einen Friseurbesuch. Ich war seit,
weiß hat dir meine Friseurtechnik nicht gefallen letztes Jahr?
Vor einem Jahr.
Ja, ist krass. Ist schon so.
Seitdem war ich, glaube ich, nicht mehr beim Friseur tatsächlich. Also beim Friseur sowieso nicht. Ich weiß nicht, ob seitdem meine Haare eine Schere gesehen haben. Deswegen dachte ich da mal wieder dran, irgendwie die Tage, und dachte mir, ich bin dann immer so ein bisschen zu geizig. Mhm. Weil es ja doch dann recht schnell recht teuer wird, was ja aber absolut berechtigt ist eigentlich. Klar. Ne?
Ja. Ja.
Und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, das möchte ich mir gönnen. Jetzt habe ich es hier auch einmal gesagt. Also sollte ich, vielleicht rufe ich gleich morgen beim Friseur an, beim Friseursalon, und mache einen Termin aus.
Ja, ich finde das gut. Ich finde es auch generell gut, dass wir das zum Mai hin machen, weil es gibt ja diesen total doofen Spruch eigentlich, ne? Alles neu macht der Mai. Und dass man auch mal so zwischen, ja, also nicht nur so um Silvester auch mal sich so kleine Vorsätze einfach macht und einfach guckt, was möchte ich denn jetzt machen in den nächsten Wochen.
Das fand ich auch das Schöne an der Frage, weil manche Wünsche gar nicht so, die macht man sich nicht so bewusst, finde ich. Also klar, es gibt so große Wünsche, wo ich gerne hinreisen wollen würde zum Beispiel oder so, ja. Oder auch nicht materielles, meine Work-Life-Balance in den Griff kriegen zum Beispiel. Vorsatz, Wunsch, wie auch immer man es dann in dem Fall nennen mag. Aber es sind eben, finde ich, auch oft so kleine Dinge, die im Alltag untergehen. Und wenn man die sich bewusst macht, dann sind die auch noch mal wertvoller für mich selber jetzt so, vom Gedanken her. Als wenn ich einfach so, jetzt muss ich auch noch zum Friseur und jetzt muss ich auch noch das und so, ne? So, wie du vorhin auch sagtest, nicht müssen, sondern können, sollen. Ja. Deswegen dachte ich dann auch, nö, eigentlich ist der Friseur ein sehr gutes Beispiel, weil ich mir das wirklich schon lange denke. Ich möchte gerne mal wieder, möchte mir das auch gönnen. Und
das ist ja auch schön, wenn du da so eine richtig gute Kopfmassage bekommst. Das ist ja auch.
Also da gibt es aber Leute, die das gar nicht mögen.
Ja, kann man ja sagen.
Ich mag es.
Was ich aber spannend finde, an dem Gedanken jetzt sich so Wünsche und Ziele zu setzen. Ich habe tatsächlich mit meinem Freund neulich das Gespräch geführt. Ich weiß nicht, ob es wirklich zum 1. Mai oder Ende April war. Aber wir haben so ein kleines Jahresrückblicksgespräch geführt auf unser erstes Quartal. Also, so, wie waren eigentlich die ersten Monate so? Und wir hatten natürlich jetzt das große Glück, dass wir im April 2 Wochen weg waren in Paris. Und danach war ich noch 1 Woche mit meiner besten Freundin im Urlaub. Das heißt, ich hatte echt 3 Wochen, in denen habe ich irgendein anderes Leben geführt. Also jetzt mal groß gesprochen, das war irgendwie kein Alltag. Und dadurch habe ich versucht, also habe ich eigentlich nur die ersten 3 Monate bewertet. Und da habe ich so gesagt, irgendwie war es ganz schön anstrengend. Also die ersten 3 Monate waren so zehrend und ich weiß gar nicht so genau, warum. Und habe mir dann so vorgenommen, rauszufinden, woran lag das jetzt eigentlich und wie kann ich das verhindern, dass es wiederkommt? So, und es hat halt natürlich ganz viel mit Arbeit zu tun. Sicher auch wieder mit anderen Dingen, die einfach tagtäglich auf mich so einprasseln oder auf uns alle. Klar, das verarbeiten wir alle anders. Aber ich habe, weiß nicht, wieder mal gemerkt, dass ich eigentlich nicht in meiner Balance bin. Und dann habe ich nämlich so gedacht, vielleicht brauche ich mal wieder was Neues. Also ich bin ja auch jemand, ich will nicht sagen, ich langweile mich schnell. Das stimmt nicht, aber ich denke gerade 1000 Sachen auf einmal. Also so dieser Grundgedanke, dass man immer irgendwie nach vorne geht. Ne? Man hat immer irgendwas, was einen antreibt und so. Finde ich total witzig, weil man ja eigentlich immer sagt, die Person, die ist angekommen im Leben. Also dieser Kontrast zwischen Ankommen im Sinne von jemand hat seinen Weg gemacht und weiß genau, was die Person will und ist zufrieden da und so weiter, zu du willst aber eigentlich immer weitergehen. Ich habe dann gemerkt, vielleicht brauche ich mal wieder was Neues. Also ich habe ein paar Sachen beendet und vielleicht brauche ich einfach ein neues Hobby, habe ich gedacht. Weil nämlich auch mein ehemaliges großes Hobby, das Lesen und über Bücher sprechen, ist halt nicht mehr nur ein Hobby, so. Deswegen ist es kein Ausgleich mehr. Also brauche ich andere Dinge.
Kann ich aber auch sehr gut verstehen mit der Balance. Bei mir war es so, dass ich im April jetzt das Gefühl hatte, wieder mehr die Balance zu finden. Ich war auch ein bisschen unterwegs. Ich war über Ostern in London, was ich sehr, sehr genossen habe.
Und yes. Das,
ja, mich wieder sehr auftanken hat lassen. Ich habe gemerkt, dass dieses Unterwegssein mir unglaublich hilft beim Abschalten auf der einen Seite. Also es gibt für mich verschiedene Arten des Unterwegsseins. Vielleicht komme ich da gleich nochmal drauf. Aber diese Art, wie ich in London unterwegs war sozusagen, hat mir unglaublich dabei geholfen, abzuschalten. Und die paar Tage nur haben mir dann auch schon gereicht, um wirklich das Gefühl zu haben, mehr im Balance zu sein. Weil ich auch einfach immer merke, wie ich, wenn ich unterwegs bin, wenn ich Ecken entdecke, von Café zu Café hüpfe und ja, irgendwie halt einfach in einem anderen Umfeld bin, wo ich vielleicht auch jetzt nicht genau weiß, wie der Hase läuft, so wie mir das fühlt sich einfach richtig an, so. Und dieses Gefühl dann mit dem ja auch sehr richtigen Gefühl grundsätzlich zu Hause in Kombination, aber eben als Ausgleich, ne, schon dann auch im Gegensatz, aber wirklich als Ausgleich zu haben, das hat sich unglaublich gut angefühlt bei mir im April und hat mir eben mich, ja, mehr in Balance versetzt, mich ein Stück weit wieder geerdet, will ich jetzt nicht sagen, aber schon auch runtergebracht. Aber es hat mir auch gezeigt, dass ich unterwegs sein, dass mir das eben hilft, dann rauszukommen aus den Gedanken, die man im Alltag eben hat und aus dem Trott, in dem man dann so drin ist sozusagen, und dass ich das, glaube ich, mit dem Zuhause Urlaub machen, es war, glaube ich, auch ein Grund, warum ich letztes Jahr nicht so viel, so viele Tage ohne Arbeit verbracht habe, weil ich nicht viel unterwegs war. Sein konnte.
Verstehe ich voll. Und mir, also ja. Mir fällt es auch schwer, hier abzuschalten. Also wenn ich zu Hause bin, in dieser Wohnung hier speziell.
Und da, genau, und da habe ich auch überlegt, ob das dann wirklich daran liegt, dass wir, du und ich, ja beide viel im Homeoffice arbeiten. Auch wenn ich jetzt den Coworking Space habe, bin ich aber ja trotzdem super viel zu Hause. Und man sagt es ja auch vom Schlafen, dass man das Bett also da sollte man jetzt nicht mittags drin liegen und sein Buch lesen. So. Oder da irgendwie, weiß ich nicht.
Hä?
Also den Ort sollte man nur mit der Tätigkeit in Verbindung bringen, um dann gut zu schlafen.
Also nur schlafen.
Du solltest da jetzt nicht Handstand drauf machen zum Beispiel oder Turnübungen auf dem Bett.
Was sagst du mir jetzt? Ja.
Ja. Um den Ort quasi mit dem Schlafen zu verknüpfen und dann da quasi runterzukommen. Und ich habe mir schon gedacht, ob das vielleicht daran liegt, dass wir so viel zu Hause arbeiten. Und du hast ja wenigstens ein Arbeitszimmer, ich habe ja gar kein Arbeitszimmer, ne? Ob das dann quasi daran liegt, dass dann doch die Arbeit, also mit Sicherheit eigentlich, es wäre ja, also geht ja eigentlich gar nicht anders,
ja,
ne?
Der Kopf geht halt immer irgendwo hin und dieses irgendwo heißt bei mir, ich habe doch noch was zu tun. Da ist noch ich muss auf jeden Fall noch irgendwas tun. Und ich habe auch immer was zu tun. So, es gibt immer etwas, was ich machen kann und auch machen müsste, definitiv. Aber im Urlaub war das so, es war total verrückt, gerade in der dritten Woche, wo es dann Richtung, also wir waren halt, wie gesagt, Paris und dann in so einer total ruhigen Gegend in Südfrankreich. Und ich habe die ersten Tage richtig gemerkt, wie mein Kopf ackert, weil er sich fragt, habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendeine Deadline vergessen? Muss ich irgendwas hochladen? Und ich habe wirklich richtig lange gebraucht, bis es sich so gesetzt hat und ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt hier einfach den ganzen Tag aus dem Fenster gucken, ich kann aufs Meer gucken, ich muss jetzt nichts machen. Und das finde ich dann schon ziemlich krass. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich nicht zu den konstant überarbeiteten Menschen gehöre. So. Und bei uns ist es schon krass, abzuschalten. Also was ich mir täglich, da merkt man einfach wieder mal, welchen banalen Reizen man sich so den ganzen, es führt zu weit, aber ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Flow. Ich habe auch neulich zu meinem Freund gesagt, mir fehlt irgendwie mein eigener Glow. Das habe ich richtig gemerkt in diesem Monat. Also es gab wirklich Zeiten, da hatte ich mehr Vorfreude und war irgendwie, weiß ich nicht, generell ein bisschen, ich hatte einfach mehr Bock. Und deswegen, ja, da schließt sich der Kreis wieder, dass ich halt merke, vielleicht brauche ich was Neues, einfach was komplett anderes, was nicht mit Büchern zu tun hat, was nichts mit Instagram zu tun hat, was nichts mit Kreativsein zu tun hat, vor allem für andere. Einfach nur was für mich, was komplett Neues, was ich noch nie gemacht habe, was mich ganz anders fordert, um mich da irgendwie wieder in so eine andere Richtung zu schubsen.
Ja, ganz spannend, ja. Weil bei mir ist eben wirklich so ein bisschen fast das Gegenteil der Fall, weil ich dachte, jetzt habe ich den Flow mal wieder gefunden, so ein bisschen, ein Stück weit zumindest, im April. Und auch nur am Rande kurz erwähnt, ich habe Schnitzen jetzt ausprobiert.
Geil.
Aber es funktioniert noch überhaupt nicht.
Okay.
Aber ich probiere es.
Ja, okay, finde ich gut.
Ich taste mich daran. Nächster Schritt, anderes Holz verwenden. Leute, aha, wo kriegt man Holz her? Außer im Baumarkt. Aber im Baumarkt gibt es nur schlechtes Holz. Ich brauche gutes Holz. Wo kriegt man zur Hölle gutes Holz her?
Mein Drinni-Kopf hat jetzt sofort halt an Wald gedacht. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht richtig.
Ja, ich kann ja nicht einfach im Wald was abholzen.
Nee, da liegt aber doch manchmal Holz. Aber es sind natürlich nur Äste. Die kannst du ja nicht, das ist nicht so gut wahrscheinlich.
Nee, kannst du nicht so gut schnitzen.
Du brauchst ja Klumpen. Wahrscheinlich. Ja. Naja. Wollen wir? Ich habe Bock, weil ich weiß zwar nicht, welche Bücher du heute auf deinem Stapel hast. Wir haben original nicht vorher über Bücher gesprochen, was ich cool finde.
Du hast aber einen super Übergang machen.
Genau. Du hast nämlich, ja, mach. Dann sage ich nichts mehr.
Nee, weil ich gerade ja von London sprach und habe ein Buch gelesen, was sehr, sehr lange auf meinem Lesestapel lag. Wirklich ungelesen im Regal. Und ich glaube, auf meiner 20 für 2020 Liste, wahrscheinlich auch auf der 19 für 2019 Liste, ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall endlich gelesen. Und zwar auf dem Weg nach London habe ich es begonnen. Also das war das eine Buch, was in den Koffer mit nach London gekommen ist und was ich dann dort in diversen Parks und U-Bahnen und so weiter gelesen habe. Und zwar ist das Flaneuse von Lauren Elkin. Ist auch schon auf Deutsch erschienen bei BTB, übersetzt von Cornelia Röser. Ich habe es im englischen Original gelesen, deswegen keine Garantie für die deutsche Übersetzung. Aber ja, das habe ich endlich gelesen, nachdem ich es 2018 in Paris gekauft habe. Und es hat sich sehr gelohnt, weil es geht in diesem Buch um, wie der Name schon sagt, die Flaneuse, also das feminine Gegenstück sozusagen zum Flaneur. Und darum, wie Frauen sich in Städten bewegen. Jetzt mal ganz grob gesagt. Und da lässt die Autorin, die selbst eigentlich in New York geboren ist oder New Yorkerin ist, mittlerweile aber in Paris lebt, seit sehr, sehr langer Zeit, fast 20 Jahren, die beschreibt auch in einem Kapitel, wie sie durch London läuft. Und da ging es dann, ist nämlich eins der ersten Kapitel, was ich dann tatsächlich so ein bisschen vorgezogen habe. Da geht es dann um Virginia Woolf in Bloomsbury und so ihre Orte dort, die Freundschaften, die sie dort hatte. Und man folgte dann irgendwie Virginia Woolf und gleichzeitig auch Lauren Elkin durch Bloomsbury, wo wir halt auch in London durchgelaufen sind und so ein bisschen auf den Spuren gewandelt sind. Und das war tatsächlich sehr, sehr cool. Dann gibt es noch weitere Kapitel über Paris, über New York, was auch spannend ist, weil sie selbst gebürtige New Yorkerin ist und weggegangen ist und es meistens ja andersrum ist, dass Leute nach New York kommen, aber nicht weggehen. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber wenn man es dann mal so liest, ja stimmt, wer geht schon weg aus New York so ungefähr. Das Buch hat mich so fasziniert, weil es auf der einen Seite sehr persönlich ist und wirklich so die persönlichen Erfahrungen von Lauren Elkin, die ich sehr nachvollziehen kann teilweise, dass sie sich eine Stadt erläuft und dass sie, wenn sie in der Stadt ist, erstmal wirklich Kilometer, Kilometer, Kilometer macht. Und das dann zum Beispiel in Tokio nicht geklappt hat und dann erzählt sie sehr persönlich, wie dann irgendwie du in Tokio scheinbar nur mit dem Auto und dem Taxi über Autobahnen von Viertel zu Viertel gelangst und man einfach de facto nicht laufen kann. Da erzählt sie dann drüber und gleichzeitig dröselt sie auch so ein bisschen auf, wie, also schon auch aus feministischer Sicht, wie so diese Frage, wem gehört die Stadt? Und wie bewegen sich Frauen in einer Stadt anders und in der Öffentlichkeit auch anders als Männer? Wird man gesehen als Frau oder sieht man? Und wie diese Umkehr Frauen ja eigentlich erst wirklich bemächtigt sozusagen. ja, dass sie selbstbewusst durch die Straßen laufen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Heute selbst teilweise einfach nicht. Und früher schon erst gar nicht. Und das ist ein super, super spannender Flaniergang durch sowohl die Geschichte, durch verschiedene Städte, durch auch so ein bisschen das Leben von Lauren Elkin und tatsächlich auch immer, immer wieder, ich zeig dir das mal gerade in die Kamera, das ist, ich habe vorne einen auf das Vorsatzpapier, habe ich mir super viele super viele Bücher und Filme notiert, auf die sie sich bezieht nice. Im Buch und auch einzelne Menschen, und also Frauen vor allem natürlich, die Dinge getan haben, von denen ich noch nie was gehört hatte. Martha Gellhorn zum Beispiel war mir jetzt, also schon mal gehört, aber nicht wirklich ein Begriff. Was die alles in ihrem Leben so getan hat an guten und an schlechten Dingen. Nur als ein Beispiel habe ich mir dann auch eine Dokumentation, beziehungsweise nee, keine Dokumentation, ein Biopic von über sie mit Nicole Kidman angeguckt. Also total spannend. Wirklich so ein Streifzug durch Städte, durch interessante Frauenleben, durch auch ein Stück weit eben Selbstermächtigung und Feminismus oder feministische Aspekte eben. Das hat mich wirklich während der Zeit in London immer wieder in den Parks begleitet, und es war so ein bisschen essaymäßig geschrieben, die einzelnen Kapitel. Also jetzt nicht so, dass das eine stringente Romanhandlung hat, und hat mich aber gleichzeitig unterhalten und informiert. Mhm. Und das finde ich eine sehr gute Mischung. Also kann ich sehr empfehlen, Flaneuse von Lauren Elkin, Women Walk the City in Paris, New York, Tokio, Venice and London.
Nice. Kann ich da, ich glaube, ich ziehe kurz meinen Schnelltipp-Joker. Ich habe dazu eine ergänzende Buchempfehlung. Es gibt nämlich ein Buch aus dem Verbrecherverlag, und das heißt Flexen, Flaneusen schreiben Städte.
Und das, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder?
Ja, das ist auch schon richtig lange her. Und ich glaube, das könnte eigentlich eine kleine Renaissance verdienen, das Buch. Da sind ganz, ganz großartige, also ich meine, mal gefallen sie einem besser, mal weniger, Kurzgeschichten beziehungsweise ja, Beiträge versammelt von diversen AutorInnen. Und da habe ich zum Beispiel unter anderem Denise Ode das erste Mal gelesen, die mich mit ihrem Beitrag da sehr begeistert hat. Und dann war ich super happy, dass dann wenig später der erste Roman erschien. Ich bin dann so total freudig rumgehüpft, als ich die Vorschau gelesen habe. Also das ist nur mal so vergleichend mit deinem jetzt. Also du liest irgendwie diese einzelnen Geschichten und machst dir Notizen, und das löst wieder was aus. Das ist natürlich immer super cool, ne? Also auch hier Flexen-Empfehlung, definitiv. Da geht es nämlich eigentlich um das gleiche Thema. Nur vielleicht ein bisschen radikaler noch.
Ja, also radikal würde ich das Buch jetzt definitiv nicht bezeichnen. Das ist wirklich eher ein gemütlicher Flaniergang eben.
Ein gemütlicher Spaziergang.
Aber es hat einfach so zu meiner Stimmung so in London gepasst. Da war ich jetzt auch nicht sonderlich radikal drauf, muss ich gestehen. das Thema Frauen in Städten ist, glaube ich, eh eins, was in den letzten Jahren, vor allem seit 2018, also wie gesagt, das Buch habe ich 2018 gekauft, ich weiß gar nicht, wann es erschienen ist. Copyright 2016. Also ich glaube, da ist einiges seitdem noch erschienen, was in eine ähnliche Richtung geht, was es vielleicht nochmal vertieft. Für mich war das jetzt ein super Einstieg, weil ich mich da jetzt noch nicht, außer mit speziellen Büchern wie, weiß ich nicht, also die allgemein übers Laufen gehen oder in der Natur dann eher laufen, sich bewegen. Wenn wir jetzt an Erling Kagge denken oder an den Salzpfad, all solche Sachen. Ja. Aber da ist ja dieser feministische Aspekt nicht unbedingt dabei. Und ich habe mich da einfach sehr auch wieder gefunden als Flaneuse in London sozusagen. Und voll ja, gut. Deswegen diese Empfehlung von mir.
Ich glaube, ich kann anschließen. Hat zwar jetzt wenig mit Flanieren zu tun, aber ich habe es auch im Urlaub gelesen. Es hat auch zu meiner Stimmung dort gepasst. Und ich glaube, du wärst stolz auf mich gewesen, denn dieses Buch trägt offiziell jetzt Sonnencreme-Fingerabdrücke von mir. Denn ich habe es draußen gelesen.
Geil. Am Meer.
Kannst du es dir vorstellen?
Ich bin wirklich stolz auf dich.
Ja.
Cool, sehr cool.
Ja, ich musste an dich denken, auch beim Lesen. Also erstens, weil ich am Meer saß, und übrigens Also das ist wieder auch so typisch ich, ne? Ich saß am Meer und musste aber leider Kopfhörer aufsetzen, weil mich die... Nein, pass auf. Wir hatten irgendwie, wir waren magnetisch. Es haben sich innerhalb von wenigen Stunden immer mehr Familien und Gruppen in unsere Nähe gesetzt. Und ich kann es halt nicht ab. Wenn ich lesen will und das Meer hören will und dann höre ich die ganze Zeit nur irgendwelche deutschen Kinder rumschreien, habe ich halt keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich mir Kopfhörer aufgesetzt mit Meeresrauschen-Playlist.
Wow.
Ja, aber ganz ehrlich, soll ich mich die ganze Zeit aufregen über die Geräusche oder soll ich einfach mein Gehirn austricksen, indem ich habe ja gedacht, es ist das Meer, was ich da hinter mir habe, weißt du?
Ja. Ja,
ja, das ist der. Du kennst es ja, nicht das Problem. Das verstehen jetzt nur die Hochsensiblen unter uns. You know it when you know it. Aber kommen wir zurück zum Buch.
Ich bin stolz auf dich, dass du draußen gelesen hast. Finde ich super.
Vielen Dank. Vielen Dank. Und wenn du jetzt hörst, was für ein Buch, freust du dich gleich doppelt. Ich habe nämlich gelesen von unserer lieben Freundin und Podcast-Kollegin Annika Landsteiner, ein italienischer Vater.
Oh,
oh jetzt ah, erst. Oh, hallo.
Das habe ich doch schon 1000 Millionen Mal empfohlen. So. Wie kannst du es jetzt erst gelesen haben?
Ja, besser spät als nie.
Das stimmt. So. Hau raus, wie findest du es?
Die Zeit war jetzt nämlich dafür reif.
Ja,
richtig gut. Ich fand es sehr gut. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich fand es tatsächlich, wie gesagt, ziemlich perfekt für diese Woche, in der ich da war und die Stimmung, in der ich mich befunden habe. Also für die es noch nicht kennen sollten, es geht um eine junge Frau namens Laura, die nach dem Tod ihrer Mutter irgendwie aus der Spur kommt. So, also sie hat nicht mehr den Halt, den sie vorher hatte und sie beschließt, so ein bisschen in so einer Nacht- und Nebelaktion, in Silvester, glaube ich, ne, beschließt sie, nach Italien aufzubrechen, denn da lebt ihr Vater. Und ihr Vater und sie haben nicht mehr so die engste Beziehung. Es ist nicht unbedingt verfeindet oder so, aber es ist halt einfach abgebrochen und keiner weiß eigentlich warum. Und sie bricht auch nach Italien, so ein bisschen auf der Suche nach Antworten, zu denen sie aber die Fragen irgendwie noch gar nicht so richtig kennt. Also sie weiß, so habe ich es gelesen, selbst nicht, was sie eigentlich erwartet. Aber sie weiß, es muss sich jetzt was verändern. So war meine Interpretation. Und dort in Italien, also in diesem kleinen Dorf in Apulien, über dem Gargano, also ich musste auch erstmal googeln. Ich habe erstmal komplett googelt, wo ist das eigentlich? Wie sieht das da aus? Was kosten die Airbnb-Unterkünfte? Wann kann ich da hin? weil es mega die schöne Gegend irgendwie ist. Und ich finde, Annika trifft schon ziemlich dieses Feeling da, glaube ich. Also zumindest habe ich jetzt, denke ich, so fühlt sich das an, da zu sein. Also dieses deutsche Vita, aber auch nicht so abgehoben, sondern so familiär und Essensliebe und Zusammenkunft und Musik und irgendwie so ganz viel Leidenschaft, kombiniert aber mit so einer, ja, zwischenmenschlichen feinen Tragik, die sie da so einwebt. Also was beschäftigen die Figuren? Das fand ich schon gut. Also hat mir gut gefallen. Ja.
Ergänzen musste sie. Auch. Ich musste Anfang des Jahres, habe ich ja die letzte Woche des Jahres, zwischen Weihnachten und Drei Könige, habe ich die Zeit in Italien verbracht und davon auch eine Woche am Gargano. Und das ist ja dann genau die Zeit, zu der das Buch spielt. Da musste ich auch dauernd, obwohl es wirklich schon länger her ist, dass ich dieses Buch gelesen habe, ich musste dauernd an dieses Buch denken und an die ganzen, darin wird ja auch beschrieben, diese Trabucchis, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie man es ausspricht, diese alten Trabucchi. Hat auch einen anderen Singular als Plural. Ich glaube, Trabucchi ist der Plural. Diese alten Fischereigestelle sozusagen, die da so ins Wasser reinragen. Und das konnte ich mir damals nicht wirklich vorstellen, als ich das Buch gelesen habe, habe es auch gegoogelt, aber es ist schon nochmal was anderes, wenn man dann vor so einem Ding steht und dann auch Restaurants sieht, die genau dort angesiedelt sind. Und das so, ja, dann kriegt dieses Buch selbst wirklich Jahre, nachdem ich es gelesen habe, hat es wieder Szenen aus dem Buch so hochgespült. Und genau diese Vibes da wieder versprüht. Auch wenn wir jetzt leider nicht irgendwie beim italienischen Familienessen mit dabei waren damals. Aber musste ich wirklich sehr, sehr dran denken. Und das Buch hat auch viel mit mir gemacht. Also da weiß ich auch, habe ich fast ein paar Tränchen verdrückt. Ja, damals. Und wie du sagst, es ist so ein bisschen, ich würde ja eigentlich sagen, dass es eine super gute Sommerlektüre ist, so zum, weil es eine gute Mischung eben aus unterhaltend und gleichzeitig aber nicht völlig banal, sondern wirklich tiefgehend emotional vor allem ist. Es ist gleichzeitig halt im Winter.
Ja.
Und das macht es dann wieder so ein bisschen, also für den heißen Sommerstrandtag, so.
Aber das
deutsche Vita kommt durch, definitiv. Ja, aber deswegen ist es ein Buch für jede Jahreszeit.
Ja,
weil im Winter und im Herbst kannst du es genau, weil es dann spielt, quasi lesen. Und im Sommer hast du trotzdem das Italien-Strand, eben deutsche Vita-Gefühl auch, aber halt auf eine andere Art und Weise. Und das ist dann ja schon auch sehr reizvoll. Deswegen bin ich auch für Revival, auch von diesem Buch. Du hast es gerade für Flexen angesagt.
Ja.
Lasst uns dieses Buch noch mehr lesen. Es hat es wirklich verdient.
Vielleicht machen wir mal so eine Sonderfolge oder irgendwas, wo wir nur so Bücher noch mal hypen.
Ja,
die vielleicht in Vergessenheit geraten sind.
Vielleicht ist das auch mal was für unsere Surprise Steady AbonnentInnen.
Kurze Werbung mit eingebaut.
Lass uns mal was
einfallen. Weiter geht's mit der Werbung. Aber ich finde, also vielleicht ja abschließend noch mal zwei, drei Sätze noch zu Mein italienischer Vater von Annika Landsteiner. Zwei Sachen. Ich habe das Buch angefangen und ich kenne jetzt Annika noch nicht ich habe sie noch nie getroffen, aber ich habe eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut, dass, wie soll ich sagen, ich habe ihr vertraut, was ihre Figuren angeht. Ich wusste, da kommt jetzt irgendwie keine Geschichte, die irgendeinen Cringe auslöst oder die irgendwelche komischen Frauenfiguren hat oder Männerfiguren, die irgendwie nicht passen. So. Und deswegen konnte ich mich da so reinsinken lassen, weil ich wusste, das wird gut. So, das werden gute Figuren. Und der zweite Gedanke war, dass es ganz, ganz viele Punkte gab, die ich an Laura auch nicht so mochte, was ich auch wieder spannend fand. Und aber auch wieder Gedanken, die ich selbst nachvollziehen konnte. Also ich glaube, somit das Erste, was ich auch unterstrichen habe, war der Satz, es waren noch 19 Kilometer bis zum Meer und das Meer, das war schon immer ihr erstes Ziel gewesen. Weil ich nämlich auch immer, wenn ich irgendwo hinfahre, wo das Meer ist, ich will zuerst zum Wasser. So. Und ja, da hatte sie mich, die Annika. Und ich würde sagen, Empfehlung für alle, die unabhängig von der Jahreszeit einfach Lust haben, tatsächlich eine vielschichtige Geschichte zu lesen, Familiengeschichte, Heimat, Herkunft, so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung, aber auf eine ganz gute und gesunde Weise. Nicht zu abgründig, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Und trotzdem eben so eine, ja, atmosphärische Fluffigkeit dazu bekommen möchte, also einfach Bock hat auf Italien-Feeling, dann ist das auf jeden Fall der beste Tipp gerade.
Hm. Genau über diese Wortwahl wird sich Annika, glaube ich, sehr freuen, wenn sie das hört.
Hoffentlich. Im besten Sinne gemeint.
Okay. Schön. Das war jetzt auch für mich ein kleiner Flashback, muss ich sagen.
Oh, finde ich cool.
Wie mich Italien auch einfach immer verfolgt. Das ist wirklich so ein, ich meine, klar, welchen deutschen Menschen in unserem Alter nicht. Gefühlt ist ja jeder immer im Urlaub in Italien gewesen früher. Aber, nee.
Wir waren immer
ja gut, das sage ich jetzt. Ja, das sage ich jetzt wieder, wahrscheinlich, weil im Süden von Deutschland aufgewachsen.
Ja.
Da fährt man nach Italien, ne?
Ja. Aber ich hatte auch den totalen Flashback, so ein bisschen Richtung Kindheit und Jugend, als ich jetzt in Südfrankreich war und dann so, ich war schon dort und habe dann geguckt bei Google Maps, was ist denn hier so in der Nähe, wo können wir mal so einen Tagesausflug hinmachen oder so, ne? Und dann habe ich gesehen, dass ein bisschen weiter südlich, also irgendwie nur eine Dreiviertelstunde, war ein Ort, wo ich früher jeden Sommer mit meinen Eltern war. Und das war halt für mich so der Kindheitsurlaub, Südfrankreich. Mhm. Und mir war das nicht bewusst. Ich wusste tatsächlich bis vorletzter Woche nicht, wo dieser Ort ist, weil ich ihn nie gegoogelt habe. Und dann habe ich ihn zufällig gefunden. Und das war so, what? Und das war schon ziemlich cool, irgendwie so.
Wir waren auch, nachdem wir sehr, sehr viele Jahre nach Italien immer gefahren sind in Urlaub, waren wir dann mehrere Jahre auch in Südfrankreich. Mhm. Und da wirklich, ich weiß gar nicht, ob immer, aber wenn dann, überwiegend in einem kleinen Ort in Valras Plage. Okay. Und das werde ich auch nicht vergessen. Hm. Bis ins Teenageralter, als ich dann keine Lust mehr hatte mitzufahren.
Wir unterbrechen jetzt die laufende Sendung und müssen mal ganz kurz im Fernweh schwelgen.
In den Kindheits- und Jugenderinnerungen an Südfrankreich. Oh. Ich hatte das auch vor, nicht dieses Weihnachten, sondern dann zwei Jahre davor, als man reisen konnte an Weihnachten. Wann war das? 2019 auf 2020, glaube ich. Da waren wir nämlich ein bisschen an der Adria mit dem Camper unterwegs. Und da waren wir dann so in hier diese ganzen Orte, was ich ganz absurd fand, so diese Adria-Strandurlaubsorte einfach, wo im Sommer die Hölle los ist, ja, und alles so im, ja, gefühlt halt so der typische Italien-Trash-Urlaub, sage ich jetzt mal, so richtig schön, All-Inclusive-Hotel, Liege an Liege. Mhm. Und diesen Flashback hatte ich da so, weil wir da im Winter waren, als es halt alles zu war und alles verrammelt und nichts da. Und da waren wir auch an einem Ort, in dem ich als Kind eben war. Und da hatte ich auch so einen kleinen Flashback an Italien.
Aber es ist eh verrückt, was für Erinnerungen mit so Urlauben verknüpft sind und an wie viele man sich aber auch dann doch nicht mehr erinnert. Aber das so, also ich kann mich auch gar nicht an so ganz Urlaub erinnern, natürlich nicht, aber halt an so Schlüsselmomente irgendwie und so.
Ja, und Schlüsselmomente also, sind oft so während krass. Des Urlaubs. Wenn du jetzt an deine Kindheit eben zurückerinnerst,
ach so,
ist ja viel Urlaub dabei, oder?
Ja.
Viel Urlaub, wenig Alltag, so.
Ja, und nochmal muss ich kurz schwelgen in Erinnerung. Ja, nee, aber tatsächlich, ich habe auch tatsächlich auch ein bisschen über das Alter nachgedacht im Urlaub. Nämlich aufgrund dieser Kindheitserinnerung und hatte auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich mit meiner besten Freundin, liebe Grüße an der Stelle, im Urlaub war. Und wir haben dann so festgestellt, dass das letzte Mal, dass wir im Urlaub waren, 2015 war. Und das ist ja dann irgendwie auch schon ein bisschen länger her. Zumindest hat sich in den Jahren bei mir irgendwie super viel getan, finde ich. So, ich finde, ich war eigentlich ein anderer Mensch, so mal mein Gefühl. Mhm. Und ich war dann total glücklich, dass ich mit dieser Freundin aber noch genauso Urlaub machen konnte wie immer. Also, dass es so, obwohl so viel Zeit dazwischen lag und wir uns auch nicht mehr so oft sehen, wie es im Studium so war, dass das so funktioniert hat. Und dann habe ich das so, ja, irgendwie wertgeschätzt mal wieder. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, dass es Menschen gibt, die sich einfach auch entwickeln, aber trotzdem mit dir mitgehen und dich irgendwie verstehen und irgendwie immer noch da sind so. Dass es so diesen Kern von Leuten einfach gibt. Ach, das fand ich einfach gut.
Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. So, jetzt schwelgen wir dann noch in diesem Gedanken ganz kurz.
Es muss eh viel mehr geschwelgt werden.
In Tagträumen. Ich bin ja eh großer Fan von Tagträumen. Mhm. Aber was ich, also ich war ja auch viel eben, hatte ich ja schon erwähnt, unterwegs. Was ich tatsächlich gemerkt habe, ist, dass ich, so sehr ich Hörbücher liebe und das gerne höre und auch Podcasts höre hier und da, ich brauche manchmal die Stille. Mhm. Kennst du das? Mhm. Also
fragst du mich?
Ja. Ja, die, da hast du recht.
Die drin sitzt mit Noise-Canceling-Kopfhörern in ihrer eigenen Wohnung.
Mit Noise-Canceling-Kopfhörern am Meer sitzt, ja.
Nein, da hab ich ja mehr gehört. Das ist was anderes. Ja, natürlich kenne ich
ja,
das.
Ja, du hast absolut recht, ja. Ja, blöde Frage. Nee, aber ich fand es wieder erstaunlich, weil ich dann eben sehr lange auch mit dem Camper allein im Auto saß, beziehungsweise... Der Hund war natürlich dabei, klar. Aber, und dann kannst du auch, so viele Stunden konnte ich dann doch auch nicht Hörbuch hören. Hab dann auch, statt Musik oder so, habe ich tatsächlich einfach mal ausgemacht. Und das habe ich auch, als ich noch nach München gependelt bin, öfter als ich es jetzt tue, habe ich auch oft wirklich diese Dreiviertelstunde, Stunde nur in Stille verbracht. Was mir jetzt natürlich so ein bisschen gefehlt hat, weil ich es nicht mehr so oft mache. Und fand ich ganz spannend zu sehen. Aber trotzdem habe ich ein fantastisches, also ich habe mehrere gute Hörbücher gehört, aber ein sehr gutes Hörbuch, was als Buch zumindest zu Recht gehypt wird, finde ich.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt bist du gespannt. Es geht um eine Frage der Chemie.
Chemie? Ach was? Das habe ich auch als Hörbuch angefangen.
Hast du?
Ja.
Cool.
Ich neulich in der Küche geweint, als ich das gehört habe. Erzähl mal.
Hast du geweint?
Ja, habe ich kurz geweint. Ja. Also ich habe noch nicht viel, aber an einer bestimmten Stelle musste ich ein bisschen schlucken.
Okay.
Aber erzähl erst
mal. Ja, das ist ja das beste Beispiel oder die beste Bestätigung für diesen Buchtipp, Hörbuchtipp, den ich hier abgebe. Erstens gesprochen oder vorgelesen von Luise Helm.
Großartigen I love her. Luise Helm.
Ja. Die großartige Luise Helm, absolut richtig, die hat dieses Hörbuch gesprochen. Es ist geschrieben, das Buch ist geschrieben von Bonnie Gammes und übersetzt von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel. Das sei an dieser Stelle noch erwähnt. Und es geht um eine Chemikerin in den, was ist es, 60er Jahre, die sehr damit zu kämpfen hat, dass sie, ja, reduziert wird eben auf, sie ist ja nur eine Frau und sie kann ja keine Chemikerin sein, sondern ist dann eben nur so die Hilfskraft an der Uni und der große Mann, der große Wissenschaftler ist Calvin. Und dann kommt sie natürlich auch noch mit ihm zusammen und dann gibt es ein bisschen Drama. Ich will hier nicht zu viel vorwegnehmen. Auf jeden Fall ist die Hauptfigur Elizabeth Zott. Und diese Frau ist grandios, weil sie gleichzeitig super clever, sehr schlagfertig und absolut auf den Punkt das durchsetzt, was sie will. Und gleichzeitig unglaublich naiv ist. Oder was heißt naiv, aber ein bisschen eben in ihrer sehr rationalen Welt festhängt. In ihrem rationalen Hirn, wie die Welt aber leider nicht immer funktioniert. Sagen wir es so. Das Marketing sagt ja auch so, man muss sie lieben. Und das kann ich leider nur unterstreichen, weil sie ist ziemlich cool. Und ich mochte sie auch als Protagonistin unglaublich gerne. Sie hat auch einen Hund, dessen Name ich vielleicht klauen werde für meinen nächsten Hund. Ja, der heißt nämlich 6:30. Ja, und ja, es ist tragisch, es ist dramatisch auch ein Stück weit, es ist witzig, also wirklich, es gibt Passagen, wo ich wirklich einfach lachen musste, es ist einfach auch eine Message dahinter und ja, also das Buch hat wirklich, hat mich unglaublich gut unterhalten, gleichzeitig berührt und dann eben auch von der Botschaft her sehr abgeholt. Und das ist eine Kombi, die es nicht so oft gibt. Ist jetzt kein super, super, super literarischer Roman in meinen Augen, aber hat diesen Hype absolut verdient, weil es einfach wirklich gute Unterhaltung ist, die auch noch eben was vermittelt. Und als Hörbuch, wie gesagt, habe ich super gerne gehört, war super schnell dadurch, auch wegen Luise Helm. Hätte auch gerne diese Kochshow, um die Elizabeth Zott ja, dann im amerikanischen Fernsehen als Chemikerin abhält, die hätte ich schon auch ganz gerne gesehen.
Das, finde ich, ist ja auch ein total spannender Aufhänger, dass es eben eine Chemikerin ist, die daran glaubt, dass die Zusammensetzung von Essen und von Gerichten mit Chemie zu tun haben. Ne? So irgendwie ist es vielleicht ja, grob zusammengefasst. Ich habe ja das Hörbuch auch angefangen vor ein paar Tagen und hatte, wie gesagt, einen kleinen emotional Breakdown in der Küche, weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe, dass diese Szene kommt. Das ist tatsächlich die Szene eines sexuellen Übergriffes. Und ich war also tatsächlich ziemlich geschockt. Also es ist ziemlich gut geschrieben. So, ich war nicht geschockt ob der Tatsache, aber weil es halt so unvermittelt kam. Und mein Handy war halt ganz woanders. Das war nicht bei mir im Raum. Das heißt, es klingt jetzt blöd, aber ich konnte nicht anhalten. Ich konnte nicht, ich habe es einfach gehört. Es prasselte irgendwie so auf mich ein und ich dachte so, okay, krass. Und dann war ich irgendwie hooked und wusste, das wird ein gutes Hörerlebnis, ein gutes Lesehörerlebnis so. Und nicht nur platt sozusagen.
Genau, und das ist das, was ich so ein bisschen meinte mit dieser Naivität, die durch den Stil, in dem es erzählt ist, so rüberkommt, weil es so, man rechnet damit nicht, dass da diese Ereignisse kommen, dass diese Tiefe kommt. Man sieht es alles so ein bisschen durch diesen, also Elizabeth Zott stellt viele Dinge einfach in Frage, weil sie rational nicht zu erklären sind, ja. Warum ist sie jetzt als studierte Chemikerin nicht auf dem gleichen Level wie ein Chemiker, der vielleicht erst oder sogar noch höher gestellt wie ein Chemiker, ein männlicher, der da jetzt vielleicht gerade sein Studium abgeschlossen hat. Und das stellt sie eben einfach so in Frage, weil sie es rational nicht greifen kann. Und das ist sehr erfrischend, wie ich finde, weil sie sich eben diesen Gesellschaftsnormen sozusagen nicht so ganz beugt. Dann auch so Kleinigkeiten, wie dass sie ihre Küche umbaut zu einem Chemielabor im Endeffekt, ja. Also solche Sachen. Und das dann aber immer erzählt durch diese, wie du sagst, so ein bisschen, man fällt da so rein und ist so, es kommt, kann dann alles kommen, ja. Voll. Und das war eben diese Balance, wie ich finde, aus Tragik, Tiefgang und gleichzeitig aber auch wirklich Unterhaltung, Humor, die das Buch für mich wirklich auch zu so einem Buch macht, was man sehr vielen Menschen empfehlen kann. Also ja, so Buchhandlung, voll. Ne?
So ein Buch. Ist schon passiert.
Ja, glaube ich, weil das kann man sehr, sehr vielen Menschen ans Herz legen, sehr guten Gewissens. Ein Buch, wie gesagt, das in meinen Augen den Hype verdient hat.
Ich habe auch überlegt, ob ich es jetzt meiner Mama schicke, ohne dass ich sozusagen ganz gelesen habe bisher, aber das wäre so ein Kandidat auf jeden Fall. Wie du sagst, man kann es sehr vielen Menschen empfehlen. Und ich glaube, dass da auch die verschiedensten Menschen mit den verschiedensten Leseerfahrungen, sage ich jetzt mal, sich da was rausziehen können sozusagen.
Ja, voll. Sehe ich auch so.
Mag ich. Von dem einen, leichten Muttertagsbuchtipp vielleicht, also den man guten Gewissens verschenken kann, auch an jedem anderen Tag des Jahres, habe ich noch einen Buchtipp, der so eine eher schwierige Mutter-Tochter-Beziehung beinhaltet. Aber es ist ein Buch, was mir jetzt schon total ans Herz gewachsen ist und ich bin noch gar nicht ganz fertig. Aber ich möchte es unbedingt jetzt schon empfehlen, weil die Seiten, die ich gelesen habe, reichen dicke, damit das auf die Empfehlungsliste wandert. Es geht um den neuen Roman von Helga Flatland, Zu unterst immer Wolle. Ach echt?
Naja, weil das ist doch dein Highlight, All-Time-Highlight, das erste Buch, oder?
Echt? Ja, doch. Also, ja, das
ich will damit sagen, ich habe nur darauf gewartet, dass du irgendwann über dieses Buch sprichst, weil das dann der letzte Tropfen ist, der mich dazu bringt, endlich etwas von ihr zu lesen. Und ich habe mich mit einer Freundin jetzt auch letztens erst bei WhatsApp kurz drüber ausgetauscht, die das Buch übrigens wegen dir gekauft hat.
Oh, das Neue?
Das Neue.
Geil.
Dann habe ich noch gesagt, sag mir, wie es ist, dann muss ich es wirklich jetzt endlich auch kaufen.
Vielleicht schicke ich dir auch mein Exemplar, wenn ich es fertig gelesen habe, weil da sind schon wieder ganz viele Unterstreichungen drin. Und,
weil das mit Laurie Penny so gut geklappt
hat. Hat so gut funktioniert. Das liegt immer noch bei dir. Naja, lassen wir das. Mhm.
Aber bei einem Roman lese ich, glaube ich, wirklich sehr. Also, Roman kriege ich hin.
Roman kriege ich hin. Gutes Zitat für so ein T-Shirt. Also, zurück zu Helga Flatland. Du hast gesagt, All-Time Favorite, das ist richtig. Ihr erster Roman, Eine moderne Familie, war tatsächlich, also sie ist im Weitler Verlag erschienen, das ist ein ganz kleiner unabhängiger Verlag und übersetzt werden die Bücher von Elke Ranzinger aus dem Norwegischen. Und ich fand an dem ersten Buch schon total genial, wie sie es geschafft hat, verschiedene Perspektiven von Familienmitgliedern eine Stimme zu geben und aber in so einem, Selbstanalyse Ton. Also das ist so, als würden die alle irgendwie einzeln in so einem Zimmer auf der Psychologen-Couch liegen und selbst sozusagen erzählen, was sie denken und woran das liegt, dass sie so fühlen, wie sie fühlen. Und es klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber ich finde es unheimlich spannend, weil man so gleichzeitig mit denen so mit analysiert. Und ich bin ja auch jemand, der, also ich versuche auch sehr viel zu reflektieren und zu hinterfragen, warum ich wie reagiere und einfach um mich zu verstehen sozusagen. Und das macht sie in ihrem zweiten Buch Zu unterst immer Wolle auch wieder. Diesmal sind es aber nur in Anführungszeichen zwei Perspektiven, nämlich die der Mutter und der Tochter, der erwachsenen Tochter. Die Grundsituation ist die, dass die Mutter eine Krebsdiagnose erhält und dann die erwachsene Tochter Sigrid sozusagen konfrontiert wird damit, dass ihre Mutter, mit der sie ein schwieriges Verhältnis hat, sterben wird. Also es geht einfach konkret darum, Konfrontation mit dem Tod, gleichzeitig mit der Vergangenheit, mit dem Leben und irgendwie mit diesen Figuren und mit sich selbst. Und also viele wissen ja, dass ich vor 2 Jahren das erste Mal mit Krebs einfach konfrontiert wurde. Und ich merke jetzt, dass ich teilweise schon so ein bisschen giere nach so Romanen, die mir so ein bisschen was erklären nachträglich. Also die mir jetzt Gefühlswelten erklären, die ich und die mein Freund, die wir hatten. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist so, ich kann das jetzt wieder und deswegen habe ich mich darauf eingelassen. Aber ich sag mal so, ich würde das Buch nicht lesen, wenn es nicht von Helga Flatland wäre. Das, mein Klappentext war für mich erstmal so eigentlich, aber ich wusste, die kann das, die kann so Familiendinge. Und das finde ich richtig, richtig gut. Also mir gefällt es einfach unheimlich gut. Ich mag den Stil, ich mag diese, wie gesagt, Psychoanalyse. ja, habe mir schon unheimlich viel unterstrichen. Es ist auch ein bisschen tough, also es ist auch traurig auf jeden Fall. Aber gerade die Perspektive von der Mutter, die eben jetzt damit umgehen muss, wie alle sie angucken, weil ihr Körper natürlich verfällt, wie alle damit umgehen, dass sie jetzt krank ist und was das mit ihr macht als eigentlich autarke Persönlichkeit, so, ne, dass sie jetzt angewiesen ist auf Pflege. Und das ist schon sehr vielschichtig so und sehr, sehr, sehr gut rausgearbeitet. Deswegen, ich habe ein bisschen Angst vor den nächsten 100 noch fehlenden Seiten, aber ich freue mich auch, weil sprachlich einfach unheimlich gut ist. Und deswegen ist das noch eine Empfehlung, die ich euch unbedingt mitgeben möchte. Wenn ihr ja in der Stimmung seid für A, eine intensive Geschichte, die ja vielleicht auch was wachrütteln kann, was ihr noch nicht wusstet, dass es in euch schlummert, und aber gleichzeitig ein unabhängiger Verlag, eine Autorin, die, glaube ich, auf dem deutschen Markt noch nicht so bekannt ist, was man vielleicht mal ändern könnte. So. Ja. Helga Flatland, so unterst immer Wolle.
Ja, wir haben hier so ein bisschen entweder die Backlist-Titel oder die Underdogs dieses ja. Mal gepusht, ne? Finde ich gut. Aber ich hatte jetzt auch einen Hype-Titel mit drin.
Also in dieser
gute Mischung mal wieder.
Für alle was dabei. Kann man schon so sagen. Ja, und nächsten Monat dann, wie gesagt, sprechen wir ausführlich über Firekeeper's Daughter, unser Monatsleserundenbuch. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, beim demnächst erscheinenden Gewinnspiel auf Instagram mitzumachen. Monatslese.podcast lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, vielleicht, ich habe ja auch noch ein zweites Exemplar, vielleicht denke ich mir da auch noch was aus, dass ich irgendwie in Hamburg irgendwo verstecke oder so. Und dann habt ihr, die aus Hamburg zuhören, die Möglichkeit, dieses Buch zu finden. Vielleicht mache ich so eine kleine, ja, passt dir auch, so eine Art Spurensuche zum Buch. Passt ja auch in gewisser Weise. Ja. So viel sei angeteasert. Und dann freue ich mich auf die Diskussion dann.
Ich bin auch wirklich, wirklich gespannt, weil es ein bisschen anders war, als ich erwartet habe.
Mhm.
Aber trotzdem die Erwartung, dass es uns ein bisschen außerhalb oder rausnimmt aus unserer Komfortzone, was Literatur und Bücher angeht, das ist, glaube ich, schon gegeben. Aber trotzdem hat es ein paar von den Erwartungen, die ich hatte, nicht so erfüllt. Das klingt so negativ, aber war es anders, als ich dachte, stellenweise. Und deswegen, ja, ich freue mich sehr drauf. Ich bin ganz gespannt. Ich habe auch extra die Posts, in denen wir verlinkt wurden, noch nicht genauer gelesen.
Ja, same.
Also das machen wir dann auch, wenn die nächste Folge erscheint. Oh. Und dann gibt es auch neue Monatslese-runden Bücher, diesmal dann von Anne vorgestellt. Und es wird kein 500-Seiten-Klopper.
Okay. Ja, mal gucken. Vielleicht übe ich ja Rache. Rache ist süß.
Ah, oh je, oh je, oh je.
Aber ich würde gerne noch als Rausschmeißer meinen Crush des Monats nennen, weil das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Und es gab
noch
natürlich,
gar nicht gemacht.
Es gab eigentlich, obwohl ich heute eher so einen diesigen Tag habe und so dachte, irgendwie ist alles wieder ein bisschen komisch, hatte ich natürlich einen relativ coolen April, weil ich super viel Bauchkribbelmomente hatte. Und mein Crush des Monats ist, ich muss erstmal kurz einen Button finden.
Du bist so süß.
Also ich habe zwei. Der erste ist mein Freund. Shoutout. Tatsächlich habe ich das sehr oft gedacht. Aber der zweite Crush des Monats ist tatsächlich Bridgerton. Ich bin eingetaucht
in die
Netflix-Serie Bridgerton und kann es kaum erwarten, weiterzugucken und kann es nur empfehlen. Und war auch kurz davor.
Hä? Hast du die erste Staffel noch nicht gesehen gehabt?
Die zweite? Nee, ich hatte noch nichts geguckt.
Ach so.
Ich habe angefangen im Urlaub. Ja.
Ich fasse es nicht.
Ja, ich, wie gesagt, du weißt ja, dass ich ganz gerne mal hinterherhänge, was Hypes angeht. Und jetzt ist es so, dass ich eben noch mitten in der zweiten Staffel stecke. Und ich war wirklich kurz davor, mir in der Pariser Buchhandlung den dritten Teil als Buch zu kaufen. Weil es ja alles basierend auf Romanen.
Ah, ja.
Und ich dachte so,
Julia Quinn heißt sie, glaube ich, ne?
Genau, bis dann die nächste Staffel kommt, dauert ja, ich kaufe mir jetzt das dritte Buch. Aber habe ich nicht gemacht. Die gibt es auch als Hörbücher, vielleicht ich da mal rein. Hm.
Ja, und um dann hier das Niveau an dieser Stelle nochmal auf die Trash-TV-Formate zu senken. Selling Sunset mit einer kleinen Überraschung. Bin noch nicht durch, ne? Die neue Staffel ist raus, bin auch noch nicht durch. Da hänge ich ein bisschen hinterher. Alle haben schon geguckt, aber ich noch nicht.
Ich nicht.
Ich habe erst zwei Folgen geguckt und am Anfang habe ich ganz schön geguckt. Was ist da los? Ich glaube, diejenigen von euch, die es auch gesehen haben, werden mich verstehen.
You know it when you know it.
You know it when you know it.
Ich weiß es dann ungefähr in 4 bis 5 Jahren. Ich weiß es dann in ein paar Jahren, wenn ich dann anfange mit Setting Sunset. Aber gut, lassen wir es dabei.
Okay.
Geil.
Schließen wir diese Podcast-Folge an dieser Stelle, bevor es noch niedriger geht im Niveau.
Jetzt bin ich unsicher, ob ich gleich lesen soll oder Netflix gucken soll. Jetzt bin ich zwiegespalten, was meine Freizeit-Feelings angeht. The struggle is real. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir beide unsere Mai-Vorhaben in die Tat umsetzen. Du gehst zum Friseur, ich mache den Boxkurs und dann hören wir uns wieder in einem Monat. Wenn es wieder heißt, Monatslese, der Podcast über Bücher und Feelings. Ich freue mich.
Bis dann. Macht es gut. Habt einen schönen Mai.
Lest was Schönes. Tschüssle.
Tschüss.